Ihr Lieben, wir sind also im Jakobusbrief angekommen. Letzte Woche hat Hajo schon gestartet. Ich habe drei kleine Fragen zu Beginn. Wer von euch hat schon mal den Jakobusbrief einmal ganz durchgelesen? 85%, das ist gut. Und wer hat ihn schon mehr als einmal gelesen? 20%. Noch eine Frage habe ich. Wer hat, als letzte Woche Hajo sagte, wir werden jetzt Jakobus lesen, innerlich aufgestöhnt? Eine ehrliche Meinung? Also ich meine, da gab es noch ein richtiges Hintergrundrauschen letzten Sonntag. Egal, also jedenfalls zwei sind es jetzt. Ihr beiden, ich möchte euch beglückwünschen, ihr seid echt mutig. Denn das so auszudrücken, zu sagen, oh, muss das jetzt sein mit diesem Jakobus? Und noch etwas, ihr seid in bester Gesellschaft mit keinem Geringeren als Martin Luther. Der konnte auch nicht so recht was mit diesem Brief anfangen. Der hat mal gesagt, den Jeckel, den wollen wir hier in Wittenberg schier aus der Bibel stoßen. Luther war ja immer für zünftige Formulierungen gut. Soweit kam es dann doch nicht, aber als Luther zum ersten Mal seine Übersetzung des Neuen Testaments veröffentlicht hat, hat er, schlau wie ein Fuchs, den Jakobusbrief, die Strohhalme Epistel, kurzhand in den Anhang verschoben. Wer von euch liest Anhänge bei Büchern? 3, 4. Okay, das sind jetzt unter 5%. Das war doch mal ein Schachzug. Und wenn ihr heute in die Luther-Übersetzung der Bibel hineinschaut, was seht ihr da? Die biblischen Bücher sind so angeordnet, dass am Ende Jakobus, Judas, Offenbarung steht. In allen Luther-Übersetzungen. Alle anderen machen sie anders. Also Offenbarung steht immer hinten, aber die anderen da variieren. Und darin wird schon was deutlich. Luther hatte zeitlebens nicht eine übertriebene Nähe zu diesen drei Schriften. Das war ihm so gar nichts. Und besonders nicht gemocht hat er eben Jakobus. Und die Frage ist, warum wohl? Und ich komme jetzt so auf den letzten Teil des Textes zurück, den Win als nach der Pause gelesen hat. Warum hat Luther diesen Jakobusbrief nicht gemocht? Ein bisschen Theologie ist dafür nötig. Es scheint ja so zu sein, dass sich Paulus und Jakobus in der so ganz zentralen Frage widersprechen, wie wir Menschen in eine Beziehung zu Gott treten können. Wie ist es denn möglich nach dem Sündenfall, nach der Trennung zwischen Gott und Mensch, dass wir wieder eine Beziehung zu Gott haben können? Wie können wir mit dem biblischen Begriff in das rechte Verhältnis zu Gott hineintreten? Die Bibel nennt das dann Rechtfertigung. Wie kann das Verhältnis wieder heil werden? Wie können wir mit Gott leben und vor ihm bestehen? Und Luther hat ja seine verändernden Erkenntnisse anhand des Römerbriefs gewonnen. Ihm lag Paulus so nahe. Und Paulus schreibt im Römer 3, so kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Werke des Gesetzes. Aber Jakobus schreibt, das haben wir gerade gehört, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben allein. Aber wie denn nun? Durch Glauben ohne Werke oder durch Werke und Glauben? Das ist ja ein großer Unterschied. Was ist denn da nun richtig? Und der Clou an der ganzen Geschichte ist, sowohl Paulus als auch Jakobus berufen sich bei ihrer Argumentation auf Abraham. Paulus argumentiert, damals im Garten Eden ist die Beziehung zwischen Gott und Mensch durch das Misstrauen zerbrochen. Und damit stand die Frage im Raum, wie kann dieser Schaden geheilt werden? Wie ist es wieder möglich, dass Vertrauen wieder neu wachsen kann? Und Paulus sagt, das Vertrauen konnte nicht wiederhergestellt werden, indem Gott den Menschen ein Gesetz gibt und quasi gehorsam einfordert. Kennen wir alle. wenn wir mit Verboten zugehagelt werden, dann fühlen wir uns nicht gerade nahe der Person, die das tut. Paulus sagt, das Vertrauen konnte nur wiederhergestellt werden durch eine Verheißung, die Gott schenkt. Der Unterschied liegt darin, das Gesetz fordert, was wir tun sollen, und die Verheißung kündigt an, was Gott tun wird. Und Gott hat nun dem alt gewordenen Abraham gesagt, aus dir wird ein großes Volk werden. Und wie hat Abraham reagiert? Er hat kurz überlegt, gesagt, Mensch, mit meinen 99 Jahren. Er hat kurz seine Frau Sarah angelächelt und hat gesagt, no, so viel jünger bist du auch nicht, Schatz. Absolut undenkbar. Aber nicht ich habe es gedacht, sondern Gott hat es gesagt. Gott kann das tun. Abraham traute Gott das zu, was undenkbar war. Und nun fasst Paulus das mit einem Zitat aus dem 1. Mose 15 zusammen. Abraham glaubte Gott, zu Deutsch, er vertraute ihm, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Das ist der Weg, wie Paulus argumentiert. Jakobus setzt ein bisschen anders an. Der sagt, wenn du glaubst, dass es Gott gibt und dieser Glaube für dich eine tiefe innere Überzeugung ist, aber sich nicht in deinem Leben äußert, dann ist deine Überzeugung ehrlich gesagt nicht viel wert. Ich kann doch nicht ernsthaft an einen Gott glauben, der mich total liebt und angenommen hat, ohne dass ich andere Menschen auch liebe und annehme. Ich kann doch nicht ernsthaft glauben, dass Gott gnädig ist, aber immer wenn es hart auf hart kommt, verlasse ich mich nicht auf die Gnade, sondern fange an, selbst zu rudern. Deshalb ist der Glaube ohne Werke tot. Aber in Abrahams Bereitschaft, selbst seinen einzigen Sohn Isaak für Gott zu opfern, Gott zurückzugeben, zeigt sich, wie Glaube und Werk zusammenwirken. Abrahams Glaube an den lebendigen Gott und seine Entschlossenheit, diesem Gott zu folgen, auch wenn er ihn gerade mal gar nicht versteht. Und das Ganze fasst Jakobus mit demselben Zitat zusammen wie auch Paulus. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Ich hoffe, ihr habt es bemerkt, dass Jakobus und Paulus einen anderen Begriff von Glauben haben. Sie definieren das anders. Sie füllen diesen Begriff anders. Ich denke, das ist uns allen vertraut. Ich nehme ein Beispiel. Was assoziiert ihr mit dem Begriff Bock? Manch einer denkt jetzt an einen Ziegenbock. Ziegenkäse, furchtbar. Ziegenbock. Ein anderer wird vielleicht zurückerinnern sich an die Schulzeit und sagen, da gab es so ein furchtbares, mich quälendes Sportgerät. Wieder anderer wird sich an einen sturen Bock erinnern, also an einen in gewisser Hinsicht besonderen Menschen. Für andere heißt das, ich bin antriebslos, ich habe null Bock. Oder wieder andere sagen, oh, ein blöder Fehler passiert, ich habe einen Bock geschossen. Das alles ist der Begriff Bock. Ich nehme noch mal, wir sind ja hier in einer christlichen Gemeinde, ein etwas frommeres Beispiel. Gebet. Wenn wir von Gebet reden, hört der eine ein Gebet sprechen, Tischgebet. Herr, hab Dank für Speis und Trank. Amen. Fertig, Punkt, Ende, aus. Ein nächster hört Fürbitte halten und erinnert sich an seine Liste, die er hat, jeden Tag für bestimmte Leute und für bestimmte Situationen zu beten. Ganz treu, das ist Gebet. Und ein dritter sagt sich, beten? Oh super, ich bin immer dabei, wenn wir 3 Stunden lang den Herrn im Lobpreis suchen. Und all das ist Gebet. Derselbe Begriff wird aber ganz unterschiedlich gefüllt. Je nach meinem persönlichen Verstehen, je nach der aktuellen Situation oder je nach dem, was gerade mich bewegt. Jakobus und Paulus füllen den Begriff Glaube anders. Jakobus geht davon aus, dass Glaube eine Überzeugung ist, die man vertritt. Eine Wahrheit, die einem schlüssig erscheint. Ein Bekenntnis, das ich hochhalten kann. Und dann schreibt er, du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Du tust recht daran. Das machen die Dämonen auch. Und zittern. Was will er damit ausdrücken? Wieder das. Wenn du nur glaubst, dass es einen Gott gibt, ohne dass es dein Leben verändert, dass es diesen einen Gott gibt und der mit dir etwas zu tun haben will, wenn es nur ein Fürwahrhalten ist, wird es dir nichts nutzen. Denn erst durch die Werke, und Paulus sagt nicht, das Gesetz erfüllen, sondern die Werke der Nächstenliebe. Erst durch die Werke wird dein Glaube vollkommen und lebendig. Also Jakobus, immer mithören, Glaube ist eine Überzeugung. Paulus macht es ganz anders. Für Paulus ist es viel umfassender gedacht. Nicht nur Wahrheit, nicht nur Bekenntnis, sondern Paulus sieht im Glauben eine neue Existenz unter der Herrschaft Jesu. Jesus tritt in mein Leben und nun lebe nicht nur ich, sagt im Galaterbrief, sondern Christus lebt in mir. Ich vertraue mich diesem Herrn an und ich folge ihm mit Haut und Haar. Weil Jesus durch mein Leben hindurch sich zeigen möchte. Er möchte durch mich sein Wesen offenbaren. Und Paulus ist es wichtig zu unterstreichen, in dieses Leben komme ich nicht durch Anstrengung hinein. Nicht, dass ich das Gesetz befolge, dass ich irgendetwas tue oder ganz besonders fromm mich gebe. Ich komme in dieses Leben nur hinein, indem ich mich Jesus anvertraue. Und dann sagt er es theologisch formuliert, der Glaube an Jesus rechtfertigt, ohne die Werke des Gesetzes. Glaube ist für Paulus immer gelebtes Vertrauen. Und wenn ich einem Menschen vertraue, ändert das meine Art, ihm zu begegnen. Es kann sogar und sollte sogar meinen Umgang mit anderen Menschen insgesamt verändern. Das steht dahinter. Also Jakobus bietet keinen Gegenentwurf. Luther hat an der Stelle vielleicht nicht ganz so genau hingehört oder hingeschaut. Er hatte auch viele andere Kämpfe zu kämpfen. Jakobus steht vielmehr ganz in der Linie dessen, was sein leiblicher Bruder Jesus, unser Herr, gepredigt hat. Wer meine Worte hört und sie tut, der ist ein kluger Mann oder eine kluge Frau, die ihr Haus auf Felsen baut. In dieser Perspektive geht es also um Täter des Wortes. Das ist das Hauptanliegen dieses Briefes von Jakobus und ich denke darin auch relativ modern. Es geht nicht nur um eine Überzeugung, die ich habe, sondern es geht um ein Leben, das verändert wird. Es geht um Jüngerschaft. Und ihr wisst, das haben wir ja mal so definiert, Jünger Jesu wollen nah bei Jesus sein. Jünger Jesu wollen Jesus ähnlicher werden, aber sie wollen auch tun, was Jesus getan hat. Leben, wie Jesus gelebt hat. Und dafür ist der Jakobusbrief ein wundervoller Brief, der uns da helfen kann und auch die Augen öffnen. Wie aber werden wir zu Tätern des Wortes? Ich könnte sagen, macht jetzt, was ihr lest. Tschüss, bis nächste Woche. Amen dazu. Aber es ist ja offensichtlich nicht ganz so einfach. Wie oft, frag dich mal, wie oft hast du in deinem Leben schon gedacht, den Entschluss gefasst, an der einen oder anderen Stelle, ich möchte jetzt das aber auch umsetzen, was ich verstanden habe vom Wort Gottes. Wie oft hast du diesen Entschluss schon gefasst? Und nun frag dich mal, wie oft ist es dir gelungen? Ich sehe nachdenkliches Nicken. Ich interpretiere das mal so, dass die Zahl der Entschlüsse weit höher ist als die Zahl der Umsetzung. Wenn das so ist, wie gehst du denn damit um? Willst du dich selbst wieder aufmuntern, indem du sagst, egal, der Wille zählt? Kann man machen. Wie also werden wir zu Tätern des Wortes? Jakobus hat in diesem langen Text drei Aspekte angesprochen, Das sind nicht drei Schritte nacheinander aufeinander folgend und so, sondern drei Aspekte. Lass dich mitnehmen und hör mal auf den Heiligen Geist, welcher dein Aspekt ist vielleicht. Er beginnt damit, dass er sagt, zunächst, um Täter des Wortes zu sein, interessanterweise braucht es eine veränderte Grundhaltung. Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Das ist die göttliche Reihenfolge. Ich sage es nochmal, schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Ihr Lieben, ich glaube, unser Ranking würde ziemlich sicher anders aussehen. Und das mag eine Frage der Veranlagung sein, der Prägung. Ich glaube aber, dass ganz stark unsere Zeit, in der wir leben, hier mit hineinspielt. Wir handeln oft nach der Maxime, schnell zum Reden, schnell zum Zorn, langsam zum Hören. Frei nach diesem Sprichwort, etwas abgewandelt, Schweigen ist Silber, Reden ist Gold. Und was wird alles geredet heutzutage? Ich glaube manchmal, die Welt war noch nie so voller Worte wie jetzt und auch so voller leerer Worte wie jetzt. Und wie wird es geredet? Aufreißerisch, schonungslos, immer in Superlativen. Mich nervt das, ihr Lieben, diese Superlative. Weil dann ist man schon am Ende der Fahnenstange. Man kann gar nicht noch mehr aussagen, als man sagen wollte. Standardbeispiel, vergeb mir, wenn ich es schon dreimal gesagt habe. Wetter-Apps, hervorragend, wenn man wissen will, wie das Wetter nicht wird. Super, kann ich toll empfehlen. Habe noch keine gefunden, die das ansagt, was wirklich kommt. Aber im Winter warnt mich meine App ständig vor extremer Kälte. Also extrem. Letztes Jahr, der Winter war ja schon extrem. Aber wenn ich dann oft hinschaue, steht als Tiefstemperatur 0 Grad Celsius. Ich denke, ich verstehe die Welt nicht mehr. Extrem bei 0 Grad Celsius, da fing der Winter an. Das war nichts Extremes, das war normal. Vielleicht am Äquator, vielleicht meint die App, am Äquator ist 0 Grad extrem und deshalb auch bei uns. Superlative, furchtbar. Okay. Auch gut in unserer Zeit, jeder hat eine Meinung und das finde ich wirklich wichtig. Jeder soll eine Meinung haben. Und manchmal denke ich, jeder muss seine Meinung auch jederzeit kundtun. Gefragt und leider oft genug auch ungefragt. Erinnert euch noch an die WM-Werbekampagne? Also ist für uns ja jetzt schon seit Wochen nicht mehr ein Thema, aber vielleicht erinnert ihr euch noch. 84 Millionen Bundestrainer, eine Bild. Ich dachte zunächst einmal, oh, wir sind schon 84 Millionen Deutsche. Mein Stand war da noch nicht was anderes. Ich will auch gar nicht auf die Bild eingehen. Ist egal. Aber ehrlich, dass es Julian Nagelsmann nicht reißen wird, das war uns doch allen klar, oder? Und da sind wir auch gar nicht überrascht von. Das ist schon lange klar, schon mindestens 4 Jahre. Aber auf uns hört doch keiner. Schnell zum Reden. Wenn du jetzt denkst, okay, das ist nett, was er hier sagt, aber auf mich trifft das nicht zu, dann habe ich 2 kleine Testfragen für dich. Wenn du im Gespräch bist und dein Gesprächspartner redet, also er bewegt den Mund und sagt etwas, wie lange dauert das dann eigentlich, bis du innerlich unruhig wirst, weil du doch endlich wieder auch zu Wort kommen willst? Wie lange dauert das? 2. Testfrage. Nach wie vielen Worten deines Gegenübers meinst du ganz genau zu wissen, was er dir jetzt sagen wird und du fällst ihm auch gleich mit deiner Deutung ins Wort? Wie viele Worte braucht es? 3? 2? 1? Keins? Schnell zum Reden. Es gibt in letzter Zeit auch so eine gewisse Abwandlung davon und dann bin ich gleich beim Ende bei diesem Teil. Schnell zum Zorn, schnell zum Reden, langsam zum Hören. Habt ihr bemerkt, wie sich die Kommunikation in den vergangenen Jahren verändert hat? Wir leben inzwischen in einer Gesellschaft, die es in rasantem Tempo verlernt, miteinander zu reden. Weil unser Reden immer aufgeladener, immer emotionaler, immer explosiver ist. Den anderen zu verstehen, das zählt schon lange nicht mehr. Ihn niederzumachen und recht zu behalten, darauf kommt es an. Mit all den Konsequenzen, die das nach sich bringt. Polarisation. Wenn du nicht mehr denkst, was ich denke, dann bist du auch nicht mehr mein Freund. Dann erkläre ich dich als meinen Feind. Und Populismus auch. Je lauter und einfacher die Antworten, umso besser. Ihr Lieben, deshalb finde ich Jakobus so aktuell. Er sagt, um Täter des Wortes zu werden, brauchen wir zunächst einmal eine veränderte Grundhaltung. Sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Das ist ja Gottes Wort, kann man nicht vergleichen mit so einer IKEA-Aufbauanleitung. Die soll ja so einfach und so klar sein. Setzt das so zusammen und es steht. Oder nicht? Gott redet zu uns nicht, um zu sagen, tu das und denk nicht nach, sondern mach es. Das ist nicht das Herz eines Vaters. Wenn Gott zu uns spricht, sagt er, möchtest du verstehen lernen, dass ich es wirklich gut mit dir meine? Möchtest du in dem, was ich dir sage, mein Herz entdecken und dass ich dir Freiheit und Leben geben will, dass mein Wort keine Zumutung für dich ist, sondern Leben? Willst du das entdecken? Ich glaube, das Hören zu lernen ist eine ganz wichtige Sache für uns. Das Hinhören, das Zuhören. Zwei Dinge braucht es dazu. Ich muss mir Zeit nehmen, um hinzuhören. Und ein zweites, ich sage salopp, ich halte jetzt mal die Klappe und lass Gott reden. Zweiter Aspekt, der wird jetzt kürzer und der dritte noch kürzer. Um Täter des Wortes zu werden, sagt Jakobus, muss ich mich selbst diesem Wort auch aussetzen. Er schreibt, darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf. Ihr Lieben, Jakobus schreibt an Christen die Sache mit dem Schmutz und dem Rest von Bosheit. An Christen, also an dich und mich. Leg ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit. Eigenartige Formulierung, oder? Mich hat die an eine Geschichte im Neuen Testament erinnert, als Jesus am letzten Abend vor seiner Kreuzigung den Jüngern die Füße gewaschen hat. Da kommt er zu Petrus und Petrus zieht seine Füße zurück und sagt, Herr, alles, nur das nicht. Es ist total unrecht, dass du als der Herr hier vor mir kniest. Das lasse ich nicht zu. Jesus antwortet ihm und sagt, wenn du es nicht zulässt, dass ich dir die Füße wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Dann kommt der typische Petrus. Okay, dann das ganze Paket. Komplett Dusche, Jesus. Kopf bis Fuß, alles. Und Jesus sagt, nee, du hast noch nicht verstanden. Wer reingewaschen ist, hat es nur noch nötig, dass er sich die Füße waschen lässt. Denn du, ihr, mein Jünger, ihr seid rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Füße waschen. Ungefährlich, wenn wir das im alten Orient bedenken, heutzutage, andere Frage. Damals hat man Sandalen getragen, war auch immer warm in Israel. Und die Straßen waren staubig und die Kanalisation gab es noch nicht, wurde noch nicht erfunden. Das Erste, was man tat, wenn man ein Haus betrat, man wusch sich die Füße oder ließ sie sich waschen. Den Dreck des Weges, der musste weg. Das, was von meinem Haus zu diesem Haus passiert ist, das musste weg. Jesus sagt also in dieser Geschichte uns, wenn ich in deinem Herzen wohne, wenn du mich eingeladen hast, in dir Raum zu nehmen, dann bist du schon reingewaschen. Denn ich bin der Heilige und Reinige ich in dir. Das sagt Jesus. Und wenn ich in dir wohne, dann brauchst du nicht mehr die Komplettdusche. Dann ist es nur nötig, dass du dir täglich deine Füße waschen lässt. Und diesen Rest von Bosheit, der sich dir anheften will, in den du einfach hineintappst, mit dem du ungewollt in Berührung kommst, dass der abgewaschen wird. Was bedeutet dieses Bild des Füßewaschens für unseren Alltag? Jetzt bin ich wieder bei Jakobus. Nimm mit Sanftmut das in dich eingepflanzte Wort auf. Setze dich dem Wort Gottes aus. Lass Jesus durch sein Wort zu dir reden. Wenn du deinen Tag anschaust, vielleicht am Abend, dann geh mit Jesus durch und bitte ihn, zeig mir das doch. Ich möchte anhand deines Wortes verstehen, was heute passiert ist. Überlass Jesus diesen Rest von Bosheit. Ich kann es theologisch formulieren, kehre doch um zu Jesus. Immer wieder. Ihr Lieben, wir Christen, wir haben das schönste und größte Geschenk, dass wir umkehren können zu Jesus zurück. Und manchmal das Gefühl, das ist so mühsam für uns, weil es wie so ein Versagenseingeständnis wirkt. Umdenken heißt, ich lerne mit Jesus mitzudenken. Ich lerne in dieselbe Richtung wie er zu schauen und ich lerne mit ihm in die gleiche Richtung zu gehen. Ich glaube, uns macht zu Tätern des Wortes, wenn wir uns innerlich auf den Weg machen, so eine Kultur der Umkehr zu entwickeln. Herr, du darfst es mir sagen, was falsch ist und ich kehre schnell um. Ich rechtfertige mich nicht mehr. Ich ergreife, was du mir gibst. Denn ich will eins, dass du durch mich hindurch leuchtest. Dritter Aspekt. Um Täter des Wortes zu werden, jetzt natürlich das Wort umsetzen. Jakobus nennt hier zwei Konkretionen. Die erste, wenn jemand unter euch der Meinung ist, er folge Jesus nach, aber er kann seine Zunge nicht im Zaum halten, dann betrügt er sich selbst und seine Frömmigkeit ist wertlos. Das ist schon heftig, oder? Echt heftig. Wie oft reden wir so, wie unser Schnabel gewachsen ist und kümmern uns nicht darum, was unsere Worte auslösen. Lieben, das ist so ein richtig fettes Thema für Jakobus. Darum wird nächste Woche Christina darüber predigen. Ich gehe zu einem zweiten, was er an Konkretion anbietet, der Jakobus. Er warnt uns davor, bestimmte Menschen anderen vorzuziehen. Verbindet den Glauben an Jesus Christus nicht mit dem Ansehen der Person. Vermutlich ist das auch total brandaktuell, oder? Also alle kämpfen darum, möglichst viele Follower zu haben. Ich bin gut, ich habe das schon gelernt im Englischen, Follower. Digitales Dinosaurier, das ist mein zweiter Name. Und alle wollen irgendwem nachfolgen. Das liegt so in unserem Herzen drin, in einer Zeit, in der sich alles verändert und nichts mehr beständig ist. Dann wollen wir uns an Dingen festhalten. Wir wollen wer sein. Wir wollen unsere Identität erleben und festhalten. Wir wollen nicht in der grauen Masse untergehen. Wir suchen Leute, mit denen wir gemeinsam uns identifizieren können. Vorbilder, Idole. Und da wollen wir mit denen genannt werden. Die wollen wir unterstützen. Jakobus lädt uns zu einem Gedankenexperiment ein. Er sagt, stellt euch einmal vor, in euren Gottesdienst kommt ein bekannter, geistgesalbter Prediger. Wenn der nur den Mund aufmacht, wackeln die Wände. Und ein mittelloser Rentner. Wen nehmt ihr eigentlich wahr? Wen würdet ihr als erstes begrüßen? Über wessen Besuch freut ihr euch? Wessen Nähe sucht ihr? Mit wem wollt ihr gesehen werden? Gibt es Vorteile, die ihr euch davon erhofft? Durch wen, denkt ihr, würde Jesus euch stärker segnen können? Ihr Lieben, Jesus hat einmal gesagt, einer ist euer Meister, nämlich Christus. Ihr alle seid Geschwister, alle auf Augenhöhe, alle gleich wichtig. Darum kein Vergleichen mehr, kein Hofieren, kein auf den Sockel heben. Und Jakobus sagt, macht das doch einfach, lebt doch so. Aus einer Haltung des Hinhörens, was Gott will, lebt so. Wie werden wir zu Tätern des Wortes, das Hören neu lernen, sich dem Wort aussetzen, konkrete Schritte gehen? Welcher dieser drei Aspekte ist der, wo du sagst, hier möchte ich für mich neu lernen, Dinge neu angehen? Denk mal darüber ein paar Sekunden nach und sei mit Jesus im Gespräch dazu.